Bruder Mössinger, Sie kennen die, ja, Sie kennen die Stelle im Neuen Testament, wo eine Wünsche gibt. Und ich habe eine Wünsche von Ihnen, und es ist nicht der Haupt von Johannes der Täufer. Ja, ja. Eine Wünsche habe ich. Sind Sie bereit, das zu geben? Denn es ist nichts, was Sie überhaupt erst denken könnte, was diese Wünsche ist. Sind Sie bereit? Ja. Okay. Ich will ein Bild von Ihnen haben mit die Schürze an, wo Sie putzen in die Küche. Ja. Ja, ich habe meiner Frau gesagt, das war so hübsch wie er da mit seiner Schürze. Das will ich unbedingt, aber sie hat ihr Fotoapparat. Aber Sie schauen, dass jemand mir das Bild anschickt, ja. Das will ich auf jeden Fall. Okay, gut. Unser Thema heißt Josef und Jesus, der Leidensweg, die Knechte Gottes. Untertitel Josef und sein Brüdern, die zwei Bunde Gottes. Und dazu wollen wir beten. Herr, ich will nicht mehr sein, als ich bin. Ich sah mich einmal im Bild. Ein nackter Baum, der sich in einem kalten Stein spiegelt. So wirkt dein Wort auf mich her. Es blättert meine Posen leer. Es entblößt meine feigen Blätterkleidung. Es spiegelt meine Nacktheit in mir selbst. Aber so, Herr, überdeckst du mich mit deinem Liebeskleid der Gerechtigkeit. Herr, ich will nicht mehr sein, als ich bin. Amen. Wir lesen aus 1. Mose 45. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn her standen, und er rief: Lass jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihnen, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus Pharaos hörten, und sprach zu seinem Bruder: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder konnten ihn nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber trat zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, eure Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungernot im Land ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und eure Leben erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm: Das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen und nah bei mir sein. Du und dein Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Hause und allem, was du hast. Siehe, eure Augen sehen es. Und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mit euch rede, verkündigt meinen Vater alle meine Herrlichkeiten, Ägypten, alles, was ihr gesehen habt, eilt und komm herab mit meinem Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Halse. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihre Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Und als das Geruch kam in des Pharaos Haus, dass Josefs Brüder gekommen wären, gefiel es dem Pharao gut und allem seinen Großen. Und der Pharao sprach zu Josef: Sag deinem Bruder, mag es so, beladet eure Tiere, zieht hin. Und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so nimmt eure Vater und alle die euren und kommt zu mir. Ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, das ihr essen sollt, das Fett des Landes. Und gebiet ihnen, mach es so, nehmt mit euch aus Ägyptenland Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt eure Vater mit und kommt. Und seht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll eure sein. Die Söhne Israels taten so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharaos und Zehrung auf den Weg und gab ihnen allen ein jeder ein Feierkleid, aber Benjamin gab er 300 Silberstücke und 5 Feierkleider. Und sein Vater sandte er 10 Esel mit dem Besten aus Ägypten beladen und 10 Eseln mit Getreide und Brot und mit Zehrung für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seine Brüder und die zogen hin und er sprach zu ihnen, sanket nicht auf den Wege, kluger Rat. Und so zogen sie hinauf in Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und verkündigten ihn und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubt ihnen nicht. Da sagten ihnen alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihn Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs ihres Vaters lebendig. Und Israel sprach, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Dieses Thema, Josef und Jesus, geht durch die ganze Geschehen. Eine andere Thema geht aber auch durch die ganze Geschehen. Und ich will das verdeutlichen. Die zwei Bunde Gottes. Josef sind die Juden, die Brüder sind die Christen. Was meine ich damit? So eine Auslegung haben Sie nie gehört, aber jetzt haben Sie gehört oder werden Sie jetzt hören, ja? Josef ist der Gesegnete der Ersterwählten. Der Erwählten hier. Josef petzt, das bedeutet Gesetz, das die Juden haben. Josef ist ein Träumer, das bedeutet Prophetie. Die prophetische Gabe ist ein durchaus jüdische Gabe. Das Heil kommt von den Juden. Wer hat das gesagt? Jesus. Das Heil kommt über den Juden. Und wer wollte die Juden durch 2000 Jahre verfolgen, nachdem sie zuerst verfolgt waren? Das sind die Brüder, das sind die Christen. Sie haben jede Methoden benutzt, mit den Juden fertig zu sein, zu behaupten, wie viele Kirchen immer noch behaupten, dass die Juden nicht Gottes erwählten, dass wir an die Stelle Israel sind. Endlich, nach Auschwitz und die Rückkehr nach Israel gibt es. Endlich, Christen, die fangen an, das zu merken. Wir haben das Böses, wir Christen, ich rede als beide, weil ich Jude und Christ bin, wir Christen haben das Böses mit Josef gemeint und Gott hat das zum Guten gemacht in sein heilsgeschichtlicher Weg, denn das war dann die Weg, dass Israel für sein Schuld bezahlen muss, Vergeltung, Strafe, Gericht und gleichzeitig Strafe und Gericht immer impliziert hier Gnade, der Weg der Reinigung Israel, die Vorbereitung des Umkehr. Und die Umkehr geschieht genau 3 Jahre nach die schlimmste, was wir je erlebt. Das war unter Hitler. Genau Mai 1935, Mai 1938, diese 3 kennen wir gut. Von Jesu Kreuz zur Auferstehung. Der vormessianische Israel gibt jetzt über schreckliches Leiden. Die Hintergrund lassen wir im Klaren. Hitler war kein Christ. Aber die Hintergrund, der rassistische Antisemitismus war ein christlicher Antisemitismus. Und das kann man nicht verleugnen. Das geht hunderte Jahre. Und 4 Länder außerhalb Deutschland, sogenannte katholische oder evangelische Christen, haben gerne mitgemacht bei der Verfolgung der Juden. Die Christusmörder, so hat man gehört. Und Josef bringt das Heil. Die Juden bringt das Heil für die Jungen. Das ist keine Entschuldigung für die Christen hier, was sie mein Volk angetan hat. Der Papst hat jetzt endlich etwas in dieser Hinsicht gemacht, aber nicht weit genug. Da gibt eine Schuldbekenntnis die Kirchen nach dem Dritten Reich, aber jetzt sind sie gegen Israel und für die Palästinenser im Allgemeinen. Die gehen die alten Wege weiterhin. Und der Weg, die Voraussetzung der Wiederkunft Jesu ist zweifach. Weltmission bis an die Weltende und die Rückkehr der Juden über schreckliches Leiden, Hesekiel 37, dass dann der Messias kommen kann. Das sind die zwei Bunde Gottes. Josef ist die Juden mit seiner Gaben und Schwäche. Die Christen sind die Brüder und das läuft doch die ganze Geschichte. Und die Christen haben es bös mit uns Juden gemeint, durch Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber Gott hat das gut gemacht. Gut gemacht, dass Israel zurückkehren wird und dass Jesus dann wiederkommen wird und wird sich zeigen als der Herr über die Juden. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben und der Geistesgnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Das ist auch ein zentrales Thema der ganzen Josef-Geschehen. Wer hat je diese Auslegung gehört? Ich glaube, niemand hat das gehört. Ich habe über Evangeliensrundfunk das gebracht. Zu meinem Geburtstag mit Manfred Siebald haben wir gefeiert und ich habe diese Auslegung. Haben Sie das gehört?
Ungefähr.
Das kenne ich nicht, seine Auslegung, aber so ist diese doppelte Auslegung dieser Thema. Das wird natürlich in ein Buch kommen, die kommt Januar oder Februar. Das ist das zweite Thema und man sieht das sehr deutlich, die Tragweite dieser Texte, denn der Herr ist der Herr der Geschichte, Jahwe, der seiende, wirkende Gott. Die Tragweite der Geschichte, Heilsgeschichte, für Israel, für die Gemeinde und seelsorgerlich für jede von uns. Und das ist auch eine sehr wichtige Thema. Und das habe ich nicht die Zeit jetzt, das in die Tiefe zu bringen. Alle von Ihnen haben Themen gehört, die Einmaligkeit Jesu. Ich wage zu sagen, dass niemand von euch die Themen gehört, die Einmaligkeit Gott Vater, oder? Und das war ein Riesenversäumnis in die christliche Abendland. Das hat zu diesem Antisemitismus, wenn man die Einmaligkeit der Gott Israel betont, dieser Antisemitismus könnte nie gegeben. Und das führt heute zu der Verwechslung in die Liberalchristentum zwischen Islam, die eine Götze, ein Wüstendämon ist, und der lebendige Gott Israel. Und eine die Einmaligkeit der Gott Israel gegenüber alle Götze, es gibt viel, ist, dass der, der im Großen wirkt, wirkt im Kleinen. Das bedeutet, sein heilsgeschichtliche Linie, die weltumfassend ist, für alle Völker, alle Zeiten, auch persönlich ist für jede von uns. Wir sehen das so deutlich in Psalm 72, der tausendjährige Friedensreichssalm, wo ein großer Teil gegeben wird, alle Könige werden für ihn niederfallen und diese Vollmacht und dann genauso viel Platz geräumt wird, die Einzelnen, die Armen. Die Armen im Geist. Und so ist das auch hier. Durch einzelne Menschen ist der Weg, der heilsgeschichtliche, große Weg für alle Völker aller Zeiten geöffnet. Und durch ein Mensch ist das alles erfüllt in Jesus von Nazareth. Lassen Sie sich nicht durch die moderne, letzten Endes marxistische Auslegung von Geschichte, dass alles von sozial-wirtschaftlicher Änderung passiert. Die biblische Antwort einzelne Menschen, Thomas Carlyle, über wen ich in meiner Doktorarbeit auch geschrieben hat, hat klarer gesehen, dass einzelne Menschen diese Wirkung in die Geschichte wichtiger sind als alle sozial- und wirtschaftliche Änderung. Und wir sehen dadurch die Geschichte des christlichen Abendlandes, was Luther, was Augustin, was Ludwig Hofwager, was verschiedenen Menschen, große Menschen gewirkt hat. 30, 60, 100-fältig und 1000-fältig und millionenfältig. Da könnte Josef nicht länger an sich halten, vor allem die um ihn herstanden. Er rief, lass jedermann von mir hinaus. Ist das der Josef, der Fernsehprediger? Einschaltquote 100.000, massenweise, wie viele Leute in dieser großen Bewegung sind heute, die wir nicht bei Namen nennen will, die immer im Saal gehen und holen Leute von überall hin zu ihrer Veranstaltung, um große Saal zu schauen, wie Hitler das getan hat. Ich vergleiche den nicht mit Hitler, aber in Methoden schon, nicht in Zielsetzung. Jesus wirkt in Verborgenen, nicht in Schauprozessen. Und das sollen wir sehr deutlich merken. Und das geht bei seiner Wunderheilung. Er mag nie ein Schau. Alles geht in Verborgen. Und so wirkt er in uns, privat verborgen. Bete in dein Kämmerlein. Mit Jairus' Tochter 7 Menschen da, mit Jairus und Jesus, bei der Auferweckung, um eine Schöpfungswunder zu zeigen. In Verborgen. Alle raus. Genauso hier wie bei Josef. Lasst euch nicht durch die Massen, das war Hitlers Methoden, Lasst euch nicht durch Massenbewegung euch bewegen. Lasst euch durch das Wort und nicht das Gefühl. Denn der Verstand hat versagt an Jesus. Und der Gefühl versagt noch viel größer. Ich spüre das. Der Messias und der Erlöser Deutschland ist da. Tausende Leute gehen auf den Knie für Hitler mit diesen Gefühlen. Lasst euch nicht von euren Gefühlen betören. Und nicht von eurem Verstand, sondern von das Wort, was hier steht. Im Privat. Kein Schauprozessen. Lass jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinem Bruder zu erkennen gab. Und er weinte laut. Wissen Sie, das ist sehr wichtig. Hitler hat gesagt, innerhalb einer deutschen Tradition, ein deutscher Junge weint nicht. Was für Quatsch. Ein jüdischer Junge weint gerne, wenn er bewegt ist. Und das ist zutiefst biblisch. Jesus weinte über Jerusalem. David weinte mehrmals. Josef weinte mehrmals. Zu verneinen das eigene Gefühle ist zu verneinen das eigene Männlichkeit. Das ist nicht männlich. Der Hemingway-Helden mit Muskel. Das ist primitiv. Männer haben tiefe Gefühle genauso wie Frauen. Und wenn sie weigern, sich diese Gefühle zu zeigen, wie sollen sie eine gute Ehe haben? Wenn Frauen sind von Natur aus nicht alle sensibel, feinfühlig. Und wenn die Männer immer sich hart und so zeigen, das ist unnatürlich und es ist gegen die Schöpfung. So eine Auffassung und es ist gegen die Bibel und das ist viel wichtiger. Das bedeutet nicht, dass wir wie die Romantik bei alles heulen so. Ja, das ist die romantische Art. Das ist nicht, was ich meine. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich schäme mich nicht, dass ich mehrmals im Leben geweint habe, wenn ich zutiefst bewegt. Es war ein Gottesdienst in meiner Heimatstadt. Ich rief an und fragte, ob die Kirche, da war eine Kirche da, merkwürdig auch eine lutherische Kirche, das machen wir gar nicht, ich bin überkonfessionell als jüdischer, lutherischer Pietist, mich interessiert Konfession nicht, aber es war eine lutherische Kirche an meinem Heimatort und ich ging dahin, keine Ahnung, was gepredigt wird, wie gepredigt wird, und man muss sehr vorsichtig heute, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, und was erlebe ich? Ein Mann kommt raus und predigt mit Vollmacht, mein Tauftext. Was ist mein Tauftext? Über den Heiligen Geist. Das ist kein Zufall. Der Pfarrer, der mir diesen Text gegeben hat, das aus ganz anderer Grund. Nikodemus war ein vornehmer Jude. Ich komme aus einer vornehmen Familie. Und deswegen hat er mir diesen Text gegeben. Gott hat mir diesen Text aus einem anderen Grund, um eine Klarheit über Heiligen Geist, was sehr zentral in unseren Kreisen heute ist. Und er redete mit Vollmacht und meine liebe Frau mir zur Seite, mein Johannes, ja, die Liebende, ich bin ein bisschen der Eifende, jeder Petrus, kleiner Petrus braucht einen Johannes neben sich, der Liebende, dass sie nicht übereifert. Und als dieser Text mit Vollmacht ausgelegt, ich war so bewegt in einen historischen Blick, wie mir der Herr von hier gesandt hat, nach Deutschland, ein bisschen Josef, ein bisschen ganz in fremden Land. Oder gehen ein Land, das ich dir zeigen will. Ich war so bewegt über diesen Zusammenhang. Meine Text mit Vollmacht ausgelegt, ich fing an zu weinen. Ich ging, so hat er nicht geweint. Nein, das habe ich nicht so. Sondern ich habe innerlich, war ich bewegt, ich habe das Buch vor meinen Augen, dass niemand das sehen. Ich mache keinen Schau aus meinem Gefühl, aber ich war zutiefst bewegt. Die Verneinung des eigenen Gefühle ist gegen die Schöpfung. Und es ist gegen die Bibel. Ein deutscher Junge weint, wenn er bewegt ist. Und wenn er nicht weint, dann lernt er nicht der Weg zu sich selbst. Und ich kenne mehrere junge Leute, auch in meiner Gemeinde, die sagen, weinen kann nur schaden, Sensibilität kann nur schaden in eine harte Welt. Jesus hat geweint, Josef hat geweint, David hat geweint. Wenn man zutiefst bewegt ist. Es ist sehr wichtig. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und sprach zu seinem Bruder, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Ja, denken Sie, wie sie erschreckt. Die glauben, das ist ein Geist. Die haben für Jahre Josef verkauft, als ein Sklave. Und das zu glauben, dass das Josef, die Name Josef und das alles und plötzlich ihre ganze Schuld wird ausgerollt. Aber vorher Ich habe viel Text übersprungen, ich kann nicht die ganze Josef geschehen in 3 Vorträge. Hat Josef denen hart geprüft, zu schauen, ob sie zu Benjamin stehen, wie sie nicht zu ihm gestanden. Und wer ist der, der zu Benjamin steht? Juda. Und aus Juda kommt Jesus, der Helfer der Heiden, aus der Hause und Geschlecht, die direkt von Juda abstammen, der Helfer den Heiden. Lebt mein Vater noch?
Der ist, was nicht sichtbar ist, der Vater. Er denkt zurück an seinen Vater aus verschiedenen Gründen. Ein Grund, und das ist unter Christen nicht bekannt im Allgemeinen, ist die Identität. Bis zu Hesekiel 18, die babylonische Exil, ein Jude ist nicht ich. Ein Jude bekennt sich nie als ich zu Gott, sondern sogar bis heute mit wir. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist ein. Sondern ich bin bis ins 4. Glied ich. Mein Vater Sohn, deswegen dieser Ben, Sohn von Großvater, Urgroßvater. Und das geht 4 Generationen weiter. Warum? Weil die Großfamilie ist das Bestimmende. Bis der babylonische Exil, wo die Familie unter sich gestritten, eins betet der Gott Israel an, eins betet der babylonische Götze Marduk an, andere versuchen das zu vermengen. Und dann steht deutlich geschrieben, zentraler Text mit direkt von Martin Luther, Hesekiel 18, wir kommen nicht ins Gericht für Gottes. Durch der Tun unser Väter bis zum 4. Glied, sondern allein durch unser eigenes Tun. Die Identität ist neu definiert. Die Neudefinition passiert immer innerhalb des Alten Testaments, immer. Konsequente Offenbarung, das ist das Alte Testament. Und das Neue Testament erfüllt das. Das fängt nicht mit dem Neuen Testament an, das ist alttestamentlich. Und diese Betonung, die Erbe, der Vater, ist ein Teil seiner eigenen Person. Wir leben nicht weiter durch unsere Kinder. Und wer das glaubt, soll die Bibel ein bisschen genauer lesen. Wir leben nicht weiter durch unsere Kinder. Wir stehen allein vor Gott in unser Tun, in unser Glaube.
Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihn nicht antworten, so erschraken sie für seinen, wie ein Geist. Sie sehen für ihn, der sie umbringen soll. Denn das nach Bräuchtum dieser Zeit und nach was sie an Josef getan, die logische Antwort, entweder bringt er seinen Bruder um oder verkauft sie in Sklaverei, wie Vergeltung.
Nebenan, eine Dinge, die ich nicht hören kann in Deutschland, die Juden rufen immer Auge für Auge, Zahn für Zahn. Quatsch. Wer hat Auge für Auge, Zahn für Zahn gelebt 2000 Jahre? Die sogenannte christliche Abendland. Gott strafe England, Gott strafe Deutschland, Gott strafe Russland. Immer Auge für Auge, Zahn für Zahn. Und wer hat die andere Wange hingehalten? Weil, nicht weil wir besser sind, sondern weil wir keine andere Alternative haben. Das wollen wir Juden. Und der zweite ist, Auge für Auge, Zahn für Zahn, war ein großer Fortschritt. Denn es gibt Blutrache, es gibt auch in Teil Sizilien immer noch Blutrache. Wenn ich eine Tochter habe und die Tochter vergewaltigt, wenn ich denen, der Mann kann ich umbringen und kein Gericht wird mich schuldig sprechen in Sizilien, wenn ich das tue. Blutrache. Auge für Auge, Zahn für Zahn bedeutet eine Ausgleichung und bei Jesu Zeit, und das wissen die meisten Christen nicht, bedeutet das nicht, dass wenn jemand meine Zahn raushaut, dass ich seine Zahn raushaue, sondern Geld muss bezahlt. Und das ist genau die Gerechtigkeitssystem überall in die Welt. Dass man eine ermessene Strafe hat, nicht in Direktvergeltung, sondern Geldstrafe, Gefängnisstrafe. Und Jesus spricht eine messianische Gerechtigkeit, wenn er sagt, halt die andere Wange hin und liebet eure Feinde. Wie wenig tun wir das? Wir sollen versuchen, das zu tun, aber das tut er. Wir können keine Gerechtigkeitssystem aus der Bergpredigt machen. Wenn das so werden, alle die Verbrecher werden frei und alle die guten Menschen werden im Gefängnis sein. Weil der Unschuldige, Christus starb für Unschuldige, das ist Gottes Gerechtigkeit. Vorsicht mit dieser Rede, die Juden Auge für Auge, Zahn für Zahn. Erstmal versteht man nicht, was dahinter steckt und versteht man die eigene Geschichte nicht. Das sind Dinge, es gibt Dinge, die ein Juden nicht hören kann. Und das sind eines, was ich nicht hören kann. Ich bin auch ein Jude. 2 Geister in meinem Brust, ja. Ich bin Christ und ich bin Jude. Und dieser Text spricht beide mir an. Die Jude und der Christ.
Er aber sprach zu seinem Bruder, trete doch her zu mir. An was denkt man sofort? Eins nach dem anderen hinzutreten, wie die Stämme Israel vor Gott hintreten. Denn das ist der Vermittler Gottes. Tretet vor mich hin, die Stämme Israel. Das ist, was vor ihnen steht. Die Stämme Israel. Tretet vor mich hin. Er hat einen Vollmacht über denen. Natürlich, Gott hat einen vollen Macht. Aber er ist der Vermittler. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er zeigt die Finger in die Wunde. So ist das. Und das natürlich zeigt, dass er weiß, dass er wirklich Josef ist. Denn wie soll jemand anders das wissen? Außer die Ishmaeliter. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Merkwürdig. Er hat Vollmacht über die. Und das Logische ist Vergeltung mit dieser Vollmacht. Und er tut das nicht. Das ist so christlich wie möglich. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt Jesus über denen, die ihn am Kreuz bringen. Das ist auch mein Volk dazu. Auch im Mittelpunkt mein Volk. Und wie gewinnen wir Menschen für Glaube? Nicht durch Gewalt, nicht durch Rache, sondern Hass mit Liebe antworten, so gut wir können. Tun wir das. In den sibirischen Straflagen gab mehrere Christen, die versucht, das zu tun. Und sie haben Menschen für Christus gewonnen, weil das ist eine andere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, die besser ist als diese Welt. Merkwürdigerweise gab es solche Juden wie Viktor Frankl oder Leo Beck, der Rabbin in Berlin, wo seine ganze Familie in Theresienstadt umgebracht und als das Lager befreit, entweder von den Polen oder Russen, die wollten die SS alle umbringen, er sagt, bring mich um. Wir sollen sehr vorsichtig in unser Urteil über die Juden und ihr sogenannte primitive Glaube und halten. In vielen Hinsichten leben die Juden näher zu Jesus als die Christen, ohne ihr Wissen, ohne ihr Willen, ohne ihr Verdienst. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, David, wenn du Problem hast im Leben, such die Schuld bei dir selbst, nicht bei dem anderen. Ich habe in meiner Gemeinde sehr wenige Christen, die das getan haben. Ich habe erlebt sogar beim Predigt, als ich gerade in die Gemeinde war, kommt eine junge Frau zu mir ausatmen und sagt, das war ein Predigt, Herr Pfarrer. Das hören wir gerne, nicht wahr? Das war ein Predigt. Ich habe gesagt, sind Sie getroffen? Das war ein Predigt, sie war außer sich. Für meine Schwiegermutter, das ist genau, was sie hören muss, ja? Ja, ja. Ja, so ist es. Lassen wir ehrlich mit uns selbst, wie viel von uns hören Predigen für andere Menschen als für uns selbst. Martin Luther hat immer gesagt, Herr, richte mich mit dein Wort, dass ich das andere bringen könne. Gottes Wort, welcher richtet und richtet auf. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott für euch hergesandt. Was für ein Schau. Um eures Lebens willen. Die Erkenntnis in Rückblick. Wir wissen nicht genau, wenn Josef diese Erkenntnis bekam. Gesundheit. Aber die Erkenntnis, ja, in Rückblick. Gottes heilsgeschichtliche Wege. Ich sage euch, was sehr biblisch ist. So ist es mit uns in der persönlichen Leben. Als wir durch Krisen gehen, wenige von uns merken Gottes Wille. Es ist nur nachher, merken wir, dass wir das gebraucht haben. Verlust, Leiden, Zwiespalt, alle möglichen Dinge. In den Rückblick merken wir, Gott will uns zurechtbiegen. Das ist ein zentrales Thema der ganzen Bibel. Durch Irrung und Wirrungen geht er mit den Seinen bis zu der gerade Straße, wie Paulus, zu der gerade Straße, uns zurechtzubiegen. Nicht! Tu mir meine Wille, heile mich, gib mir, was ich will. Dann gehen wir schorschnachts weg von dem Herrn. Sondern dein Wille geschehen. Frömmigkeit ist die Entschluss, die Abhängigkeit von Herrn als Glück zu bezeichnen. Das ist Christsein. Hermann Betzel. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Wer weiß besser, was gut für mich ist? Ich oder Gott? Was meinen Sie? Ja, selbstverständlich. Ich bin mein schlimmster Feind. Ich sehe nur aus meiner Perspektive. Auch als neugeborener Christ. Diese Geschwätz, ein neugeborener Christ ist so halb wie ein Engel und er sieht wie ein Engel. Was?
Wir sind genauso sündig und verloren. Wir müssen immer wieder neu geboren, immer wieder. Der Jakob in uns, der geht seine Wege, der Selbstbetrug. Seine Irrwege muss immer wieder korrigiert werden. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Deswegen die besondere Betonung auf das Wort, die Luther richtig erkannt hat. Das Wort, das mich richtet und aufrichtet neu. Denn ich bin um eures Lebens willen hat mich Gott für euch hergesandt. Eine heilsgeschichtliche Schau Gottes Wirkung. Und das will er, dass wir das persönlich in uns erleben. Und deswegen sind sie hier. Denn Gott hat, Christus hat mit euch ein heilsgeschichtliche Wege. Ein Weg, in wen er sie durch dunkle Talen geführt hat. Und durch jede dunkle Tal sind sie tiefer im Glauben gekommen. Ich habe erzählt, in meiner Gemeinde gibt ein junger gläubiger Mann, der 9 Jahre auf seine Frau gewartet hat. Und direkt nach der Ehe hat er Hodenkrebs gekriegt. Und er fragte, warum tut Gott mir das an? Und seine Mutter sagt mir über den Telefon, er selbst antwortet, dass ich immer abhängiger auf ihn sein werde. Und das ist die Antwort auf eure Anfechtungen, auf eure Leiden, auf eure Einsamkeit. Dass wir immer abhängiger auf Christus sein werden. Dass wir nicht zurückschauen, ständig, wie Lots Frau, sondern vorwärts auf ihn schauen. Wissen Sie, als ich zu Glaube kam, und ich muss ehrlich und ich rede sehr offen, der Vorstellung, Gottes Himmelreich war mir absolut egal. Hat mich nicht im geringsten interessiert. Ich bin nicht zu Glaube gekommen, dass ich in Himmelreich komme. Ich bin zu Glaube gekommen, weil ich Wahrheit, Liebe, Sinn in Christus gefunden habe. Nur, als ich die Schwabenalter erreichen, die Schmerzensalter mit der ersten Hexenschuss, ja, und jetzt sogar alt, uralt mit 60, ja. Ich unterschreibe meine Briefe an meine Lieblingscousine, die vielleicht 7 Jahre jünger ist, ihr uralte und total verbrauchte Cousine David. Da unterschreibe ich jede Briefe an ihr, ja. Jetzt ist die Zukunft mir immer wichtiger, denn die Mehrzahl meines Lebens liegt hinter mir. Und das ist bei den meisten von euch hier. Wir blicken zurück in Staunen über Gottes heilsgeschichtliche Wege mit uns. Und wir blicken uns vorwärts in Vertrauen, dass er den Weg weiterhin für uns, der Weg durch Tod zum ewigen Leben, vom Kreuz zur Auferstehung. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich immer wiederholt, weil das so wichtig ist. Gott hat mich für euch hergesandt, dass er euch übrig lassen auf Erden und eure Leben erhalte zu einer großen Rettung. Es geht um die Rettung Gottes Volkes, es geht um den Weg zu Jesus von Nazareth. Von wem er stammt, nicht wahr? Der König der Juden. Das ist keine Entschuldigung für die Leute, die das getan haben. Es ist keine Entschuldigung für Hitler und sein Schergen, was sie getan haben. Es ist auch keine Entschuldigung für die Brüder Josef. Es ist keine Entschuldigung für die Kirche, was sie an mein Volk getan. Es ist keine Entschuldigung für mein Volk, was wir an Jesus getan haben. Das ist keine Entschuldigung. Erklärung ist kein Rechtfertigung. Lassen Sie nicht von Psychologismus beeinflusst werden. Erklärung ist kein Rechtfertiger. Man kann alles wegerklären und sagt, das ist Krankheit. Man kann sagen, dieses und jenes. Das beeindruckt mir nicht, die freudianische Vorstellung. Wenn man erklärt, rechtfertigt. Wir wissen von Viktor Frankls Forschung, denn der ist jemand, den ein Christ lesen muss, dass es gibt, 2 Zwillinge, die gleich sind, eineiige, und sie total andere Wege gehen kann, mit die gleiche genetische oder fast das gleiche und die gleiche Erziehung. Und sie total andere Wege. Wir können nicht die alte doppelte Prädestinationsvorstellung übernehmen, die Calvin gehabt hat. Die Vorstellung, Gott weiß denn voraus alles, was man tut, und wenn man dann was übel tut, sagt man, das war vorbestimmt. Das hat etwas mit dem Psychologismus unserer Zeit zu tun. Wir haben Verantwortung für was wir tun. Entweder reitet Gott auf uns oder der Satan. Sein mittelalterliches Bild, die Luther mit Recht übernommen hat. Ist keine Entschuldigung Weder für Israels Versagen, noch für die kirchliche Versagen, noch die deutsche Versagen, noch für mein Versagen, noch eure Versagen. Wir leben aus Vergebung, wir leben aus Buße und nicht aus Werke oder aus Geistesgabe. Das ist die neueste Werke-Theologie. Geistesgabe, was für ein Quatsch, man kommt nicht in den Himmelreich wegen Geistesgabe. Man kommt wegen Kreuzes nachfolgen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das kann nicht genug wiederholt sein. Wir leiden vor allem an uns selbst. Der Zahnarzt merkte das bei mir. Mach meinen Mund auf, er guckte, macht dein Gesicht und sagt, wie viel Schokolade essen Sie? Oder genauer gesagt, wie viel Daim essen Sie, Herr Pfarrer? Daim ist mein lieblingste Schokolade mit Karamell. Bitte geben mir das nicht. Das ist Versuchung. Führe mir nicht in Versuchung. So, mein 60. Geburtstag hat mir jemand 60 kleine Stück Daims. Jeden Tag eine. Nächsten Tag war keins mehr da. Ja, schlimm, schlimm. Das ist keine Reklame für diese Gift. Ja. Nun, ihr habt mich nicht hergesandt. Oh, also, aber Gott hat mich für euch hergesandt, dass er euch übrig bleibt auf Erden und eure Leben erhalten, so eine große Rettung. Es geht um euch. Eure eigene Schuld geht um euch. Warum sind wir mehr als die Engel? Paulus sagt, wir sind mehr als die Engel, denn die Engel wissen nicht von Kreuzesheil. Sie loben nur den Schöpfergott. Und was ist der zentrale Satz im ganzen Alten Testament? Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und das ist die Zielsetzung in Jesu Kreuz. Die Erkenntnis, die Kreuzeslösung für uns, das bringt uns auf ein höheres Niveau als die Engel. Denn wir beten den Gekreuzigten die Vollendung an, nicht der Schöpfer, Gott allein. Und es gilt für den Wohl der Jünger, hier für die Bruder Josef. Nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Die Herrschaft über den Heiden, vorgedeutet Jesus von Nazareth. Seine Herrschaft über den Heiden, diese Zeichenhandlung am Kreuz, die vier Heidenknechte, ich wiederhole, weil die zentral ist, die werfen den Los über die Erwählung, sein Gewand, zurück zu Josef Kleid, der Erwählung. Die Erwählung wird in alle vier Himmelsrichtungen an die Heiden gehen. Eine doppelte Bedeutung am Kreuz, innerlich. Jesus von Nazareth, König der Juden, er ist und bleibt der Judenkönig und vor dem Kreuz, der Weg zu den Heiden in alle vier Himmelsrichtungen. Und warum das einheitlich bleibt und nicht geteilt, habe ich sehr ausführlich zweimal hier gemacht. Es ist sehr wichtig. Kirche im Geist, nicht im Fleisch. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihnen, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen, Gott hat mich zum Herrn über ganz Israel gesetzt, komm herab zu mir, säume nicht. Er hat nicht gesagt, mein Glück, meine Gaben. Er sagte, Gott hat das. Hm? Über Ägypten, ja. Ja, Entschuldigung, ja gut. Über Ägypten, über die Heiden. Jesus wird eine Herrschaft über am Kreuz, über die ganze Heiden. Und das ist vorgedeutet in die vier Heidensknechte, die werfen den Los über das Zeichen der Erwählung. Das Kleid, sein Gewand, zurück zu Josefs Gewand. So ist das, die doppelte Bedeutung am Kreuz. Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, er ist und bleibt Judenkönig und das Heil geht an die Heiden. Und hier, Josef, Herr über Ägypten, Jesus wird Herr über die ganze Heidenwelt als Angebot in die Mission. Hm? Alles vordeuten. Oh, ist klar jetzt? Ja? Ja, okay. Eilt nun und sieh hinauf zu meinem Vater und sag ihnen, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen, Gott hat mich zum Herr, nicht ich, nicht meine Gaben, nicht meine Fähigkeit, sondern Gott. Ich sage euch eines, ich habe ständig Wunderheilung erlebt, persönlich und in meiner Gemeinde. Und wehe mich, wenn ich glaube, dass ich darüber verfüge. Ich verfüge nicht darüber. Und wenn Gott nochmal was tun wird, und er hat mehreres in dieser Hinsicht getan, das ist seine Sache, das ist nicht Jaffe. Das ist seine Sache. Und er kann mir das, und wenn ich eine Schau aus das machen, diese Gabe wird sicherlich weggenommen. Es ist nicht Jaffe, das ist ihn. Und Gott hat mir auch einen merkwürdigen Weg gezeigt. Das habe ich in ein Buch geschrieben, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist Deutschland. Als ich ein Amerikaner Baseball-Amerikaner, der es geschafft hat, den letzten Geruch des Ghetto in Osteuropa hinter sich zu haben, von wem meine Vorväter stammen. Und dann diese geheimnisvolle Wege hier, das sind Gottes Wege, das ist nicht wegen mein Verdienst oder meine Gaben. Ich bin voll mit allen möglichen Schwächen, da können Sie meine Frau fragen, sogar mein Dackel hat das ständig gesehen. Wenn meine Frau gekocht hat zum Beispiel, kommt der Dackel und bettelt. Und wenn ich gekocht hat, er abgehaut und hat sich versteckt unter dem Sofa. Ja. Kennen Sie Mr. Bean? Wer kennt Mr. Bean hier? Das bin ich. Mehrere Leute haben gesagt zu mir, unabhängig voneinander, sie schauen wie Mr. Bean aus. Was die nicht gewusst haben, ist, ich bin Mr. Bean. Alle die Schwäche, die Mr. Bean hat, hat Jaffin. Und das spricht der Bände. Ja, schauen Sie, Mr. Bean, das ist der Jaffin. Wenn ich was tun, das in Ordnung zu bringen, dann alles geht kaputt dazu. Ja, das ist Mr. Bean. Der Mr. Bean, ich sage euch, ist ein sehr gebildeter Mann. Das kommt nicht von seiner Fantasie, er ist so. Was er da vorstellt, ist, was ihm passiert im Leben, das ist, wie er wirklich ist. Der ist ein kluger Mann und er kann sich gut darstellen, wie es wirklich mit ihm. Ich verstehe das, wenn die Leute gucken Mr. Bean an, alle lachen und ich weine. Ja, weil das ist mein Los. Total unpraktisch, alles was ich tue, geht kaputt. Ja. Ich bin fast gestorben, als ich eine Reife wechseln musste. Ja. Du sollst im Lande Goschen wohnen und nah bei mir sein, du und dein Kinderkinder, dein Kindeskinder, dein Kleinvieh, Großvieh, das Ganze, auch die Tiere, das haben wir auch betont, diese, und alles, was du hast, ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmt mit nach Hause und allem, was du hast. Und siehe, eure Augen sehen es, der Sehkraft, nimmt das wahr. Ich bin Josef, das ist kein Märchen, das ist Wahrheit. Und das sollen wir die Bibel sehen, so. Die realistische aller Bücher, die uns entblößt. Das Alte Testament ist in vielen Hinsichten zu lesen. Ein Hinsicht ist als seelsorgerliches Buch für Sie und für mich. Denn jeder von uns kann uns in mehrere Gestalten des Alten Testaments zurückfinden. Aber in mehrere Gestalten, oder? Ja. Siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mit euch rede. Warum Benjamin abgetrennt? War Benjamin total unschuldig? War Benjamin sein voller Bruder? Er hat ein abgesonderter Ort, Art. Und Benjamin, aus Benjamin kommt, die kleinste Stamm kommt, Paulus, Saulus Paulus. Verkündigt meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten, alles, was ihr gesehen habt, eilt und komm herab mit meinem Vater hierher. Hier ist fleischliche Herrlichkeit. Und Jesu Herrschaft über die Heiden, sein Angebot, ist nicht fleischliche, sondern geistliche. Die Reichtum, die wir von Jesus haben, sind nicht geldliche Reichtum, Tiere und alles, was uns vornehm und wichtig macht, sondern geistliche Reichtum. Und das ist viel wichtiger. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Nochmal. Und Benjamin weinte auch. Ja, der Benjamin ist auch berührt. Ja. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihr Brust. Danach redete sein Bruder mit ihnen. Was öffnet die Brüder, dass sie reden, das Weinen? Ich glaube, jeder Mann hier weiß, wie das ist, wenn unsere Frau weint in Bezug zu uns. Oh, wir fühlen uns sehr tief. Ich habe dich verletzt, ich wollte es nicht meinen oder ich wollte meinen und ich wollte das tun, aber ich sollte nicht wollen. Ja, beide Reaktionen, ja. Ja, Tränen, die Auswirkung von Tränen, die jemand uns nahesteht. Und hier hat Josef die Geschichte ihrer Schuld vor Augen. Und dann Gottes Antwort. Und hier bin ich und er vergebe euch. Und er weinte. Und die weinte zeigt die innere Wirklichkeit. Ganze Person ist bewegt. Scheu euch nicht zu weinen, wenn ihr zutiefst bewegt seid. Sei männlich. Und das bedeutet eure Gefühle. Das ist ein Teil des Männlichseins. Bei Frauen brauche ich nicht reden über Weinen. Manche tun das zu viel. Ja?
Danach redete seine Brüder mit ihnen, und als das Geruch kam in des Pharaos Haus, dass Josef Bruder gekommen wären, gefiel es dem Pharao gut und allem seinen Großen. Die Heiden reagieren positiv.
Und so war der Weg der Mission geöffnet durch ein noch größeres Reich als Ägypten, das Reich Rom und die großen Straßen und so weiter.
Und der Pharao sprach zu Josef, sagt deinem Bruder, macht es so, belad eure Tiere, zieht hin. Und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so nehmt eure Vater und alle die euren und kommt zu mir. Ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, das ihr essen sollen, das Fett des Landes.
Wer dich segnet, werde ich segnen, und wer dich verflucht, werde ich verfluchen. Meine Vater und Großvater, mein Großvater hat seine amerikanische Staatsangehörigkeit immer sein Lebenslang an die Wand gehängt. Er kommt aus einem jüdischen Ghetto, wo Hitler alle umgebracht hat später. Und viele Juden sagen, Amerika hat uns gesegnet und deswegen ist Amerika der Großmacht Nummer eins. Aber vorsichtig. Es gibt sehr starken Antisemitismus in Amerika. Und dieser Segen kann in Fluch verwandelt werden. Aber er ist eine gewisse Wahrheit, dass Amerika ein Segen hat, nicht nur wegen die Juden, sondern wegen verfolgte Christen. Denn das ganze Land Amerika ist gegründet von verfolgte Christen, von die Puritaner bis die Katholiken. Und dann dazu die Juden. Und dann gucken meine Eltern mich an und sagen, du gehst nach Deutschland. Das war nicht einfach mit denen, das, diese Vorwürfe. Aber der Herr hat es, glaube ich, gut gemeint.
Gebiet ihnen, macht es so, nimmt mit euch aus Ägyptenland Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt und seht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll eure sein. Wer aus die Wahrheit ist, der höret meine Stimme.
Und das Beste aus des Heidentum wird hingezogen zu Jesus, wer aus der Wahrheit ist. Und da ist eine Thema heute, die mir sehr wichtig ist. Sollen wir versuchen, die Außenstehende Milch zu geben, oder sollen wir gleich mit fester Speise anfangen? Denen, die sagen, wir geben denen Milch, und es gibt viele Gruppen, die das tun, evangelikale Gruppen, die geben denen Milch, dass sie hineingeführt wird in das Evangelium, sagen, sie braucht diese Hineinführung. Denen, die, wie ich, die sagen, gib denen feste Speise, geht immer von dem Ausgangspunkt, auch ein Fernstehender, die Gottes Wort deutlich hört, wenn er aus die Wahrheit ist, er wird das merken. Ich habe das selbst erlebt. In New York, in die Zeit Sigmund Freud, als Sigmund Freud Gott war über die Juden in Amerika und über viele Nichtjuden, habe ich ein Predigt von einem lutherischen Pfarrer, als ich nicht gläubig war, der diese Götze angegriffen hat. Und das hat mich ungeheuerlich beeindruckt. Und das war harte Kost, die er geboten hat. Er hat entlarvt die Götze unserer Zeit und gezeigt, Jesus als der Antwort. Das ist ein sehr interessantes Thema, die bei Frauenfrühstück und verschiedenen anderen Sachen zu überlegen ist. Will man Milch geben oder feste Speise? Es gibt gute Argumente für beide. Aber ich glaube, biblisch, man soll feste Speise geben, oder? Oder meinen Sie, dass Sie Verdauungsschwierigkeit kriegen? Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Die Söhne ist...
Vielleicht kommt es auch auf die Art der Ungläubigen drauf an. Nicht, ob sie schon irgendwie denkgewohnt sind. Ob sie sich mit der Materie schon beschäftigt haben oder nicht. Also beim einen muss man tatsächlich Milchspeise geben und dem anderen Ungläubigen kann man schon feste Speise geben.
Ja, ich glaube, das ist auch gut. Ich glaube, das ist auch gut. Das ist richtig. Ich bin sehr nachdenklich. Das ist mir eine sehr wichtige Thema persönlich am Moment. Meine Art zu verkünden ist sehr vielschichtig. Und ich muss das vereinfachen, wenn ich zu Außenstehenden spreche. Denn meine besondere Gabe, glaube ich, liegt bei den Gläubigen, denen zu vertiefen. Aber ich bin auch öfters eingeladen zu Außenstehenden und nehme ich dann existenzielle Themen. Wer bin ich? Spricht Tod der letztes Wort und solche Themen. Und da bin ich zu Frauenfrühstück und ich hoffe, dass sie nicht Verdauungsschwierigkeiten kriegen. Ja? Beides Essen manchmal schon. Ja? Dieses Frühstück kann sehr üppig sein. Ja? Die Fett des Landes. Ja? Und dann mit die Feierkleider und die besondere Rolle von Benjamin und die Eseln und dann dieser ungeheuer kluge Satz, sanket nicht auf den Wege. Wissen Sie, mein Großvater hat seinen Namen geändert. Wir heißen Jaffe. Jaffe ist das gleich mit Y, mit O, mit J, mit A.
Jaffa, Joffe, Jaffe, das bedeutet der Schöne. Schöne, ja. Sie haben jetzt erlebt, David Jaffin, das bedeutet die Lieblingsschönheit, ja. Jetzt haben Sie gesehen, ja. Ja, ja, jetzt, ja. Aber leider passt es nicht so gut zu mir, ein bisschen besser zu meiner Frau oder Mutter. Aber mein Großvater, bei den amerikanischen Beamten, als man reinkommt, die haben keine Ahnung von solchen Namen. Ich habe gerade gesehen, als ich spazieren ging, Langensteinbacher biblische Konferenz oder irgendwas, alles mit einer Würstel, 22 Buchstaben. Ich habe gedacht, was denkt ein Amerikaner, wenn er sowas sieht, der keine Ahnung von Deutsch, es geht 22 Buchstaben lang, ohne zu merken, die sind verschiedenen Worten zusammengebunden. Mein Großvater hat immer gestritten mit seinen 7 Brüdern. Und deswegen hat er den Namen Jaffin genommen. Die hießen noch Jaffe oder Joffe. Und seine Mutter hat eines Mal bei ihr Geburtstag, ich glaube, war es ihr 60. Geburtstag, gesagt, die haben nicht gesangt. Diese Brüder, die immer gestritten haben. Und sie sagt, jetzt machen wir ein Bild, dass alles in Frieden, in Harmonie ist, ja? Sanket nicht auf den Weg. Josef kennt die Probleme, die sind Probleme bei Konfirmandenfeier, bei Familienfeste. Jeder glaubt, alles wird nur schön und so und kommen alte Probleme zutage, oder? Das sind sehr seelsorgerlich. Die Bibel ist ungeheuer seelsorgerlich. Es ist keine Kompendium, keine Enzyklopädie der Seelsorge. Aber es gibt sehr tiefe Seelsorge. Er kennt seine Brüder und er wisst, was sie, wozu sie fähig sind. Wir sollen wissen auch, wozu wir fähig sind. Das Problem liegt nicht bei unserem Bruder, die liegt auch bei uns. Erster Balkon aus den eigenen Augen entfernen. Diesen Jaffin-Satz werden Sie erinnern. Der Balkon aus den eigenen Augen zuerst entfernen, ja? Sanket nicht auf den Weg. So zogen sie hinauf in Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündigten ihn und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägypten. Das ist genau so eine Überraschung für den Vater. Denn was soll er denken? Er ist in Trauer immer noch für diesen Josef. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubt ihnen nicht. Genau der gleiche Prozess. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hat, als Beweise. Und als er den Wagen sah, die ihn Josef gesandt hatte, und ihm zu holen, wurde der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig. Und Israel sprach, Jakob, jetzt Israel sprach, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt, ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Was ist wichtiger, Reichtum oder menschliche Beziehungen? Wie erziehen wir Kinder? Erziehen wir denen mit Geld? Und mit einem Schlüssel oder mit Liebe. Das sind sehr, sehr wichtige Themen. Das menschliche Beziehung ist viel wichtiger als das Äußere. Wie viel versuchen wir Menschen zu kaufen und verkaufen, unsere Nichtachtsamkeit, auch bei Freundschaften, in wen wir besondere Geschenke geben. Ich kann mich erinnern in Bezug zu Geschenke, weil hier geht es auch über Geschenke und Reichtum, was ich von meiner Mutter gelernt habe. Ich wollte, wie alle Kinder, meine Mutter erziehen, das haben wir immer versucht, oder? Ja, ich wollte meine Eltern erziehen, das tun Kinder gerne. Und ich habe meine Mutter immer zum Geburtstag ein Buch gegeben, von wo ich was gelernt. Und die waren Bücher über geistige Geschichte, das ist die Gebiet, in dem ich promoviert habe. Und diese Bücher lagen immer auf ihr Nachttisch und nie geöffnet. So, eines Tages habe ich gedacht, was will meine Mutter haben? Und ich kaufte ein Buch, die ich niemals im Leben lesen würde, aber niemals. Ja, für mich ein sehr oberflächliches Buch. Und ich gab meiner Mutter dieses Buch und den nächsten Tag, glühend mit Liebe und Freude, umarmt sie mich und sagt, David, so ein schönes Geschenk hast du uns nie gegeben, ja? Elternerziehung ist eine schwere Sache, ja? Ja. Aber meine Mutter hat mir einmal gesagt, und das bleibt sehr bei mir, sie sagt, David, ich will keine Geschenke von dir, ich will deine Liebe, das ist das einzige Geschenk, das ich haben will. Und um das geht es auch hier. Nicht das Äußere, nicht das Geldliche, nicht das Geschenke, sondern die innere Teilnahme an andere, Mitgefühl mit ganzer Person. Und Jakob sagte das, ich will nur meinen Sohn sehen, mich interessiert nicht sein ganzer Reichtum, alles, was er erreicht hat. Und Jesus entäußert sich und nahm nicht die Reichtum der Welt an unter der Regie der Widersacher und nicht die Macht, ging den Weg der Armut bis ans Kreuz, fleischlich arm, aber reich im Geist. Und wir sollen ein bisschen darüber nachdenken, wenn wir das Wort reich benutzen. Wir reden über die arme Länder wie Irland, die nicht mehr arm ist, oder Griechenland, wo die Kirchen voll mit Menschen sind. Das ist vielleicht eine andere Auffassung von Glaube, aber es ist auch ein Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und unsere Kirchen sind leer und öfters ist die Speise der Kosten da nicht das Richtige. Wir sollen lernen, ein bisschen den Unterschied zwischen geistliche Reichtum und fleischliche Reichtum. Und das ist die große Problem Deutschland. Wenn ich nach Ostdeutschland gehe, und ich bin öfters in Ostdeutschland, ich sage zu denen, da ist jemand aus Ostdeutschland, Sie kennen die Ossis und die Wessis. Jetzt erleben Sie ein Wildwessi aus Amerika. Das ist, wie ich mich vorstelle, ja? Ja, ja, Wildwessi, ja, ja, ja. Und dann sage ich, letzten Endes, das Problem ist das Gleiche. Beide wollen nur Wohlstand, mit der Ausnahme die Gläubigen. Beide wollen nur Wohlstand, nur einer hat und die andere hat nicht. Das ist das gleiche Problem. Beide haben die falsche Werte. Es geht um das Innere. Wie in die Erzgebirge, wo das Zentrum des Glaubens in Deutschland ist, das evangelische Glauben. Durchgehalten, trotz Hitlers, trotz Stasi. Ich war erstaunt, dass ich zu 1000 Leute sprach, junge Leute zwischen 14 und 20 in Marienberg. 1000 Leute in einer riesen spätgotischen Kirche zwischen 14 und 20 Jahre alt. Überall in Erzgebirge und in Vogtland. Man sagt in Sachsen, je höher das steht, je höher der Glaubensspiegel ist. Ja. Was lernen wir von dieser Geschichte? Wir lernen das Alte Testament zu lesen mit christlichen Augen. Mit den Augen der Vordeutung Jesu. Ich lese das Alte Testament immer mit christlichen Augen und das Neue Testament immer mit jüdischen Augen. Und dann ist eine totale Einheit da. So nah wie die Namen Malachi und Matthäus sind, so nah sind diese beide beieinander zusammen. Amen. Ich werde beten und in 5 Minuten müssen wir weg. Ich muss den Oberstdorf heute sprechen, ein wichtiges seelsorgerliches Gespräch in Isny unterwegs haben. So, wir haben einen langen Weg für uns. Ich habe ein Bitte für Sie. Nicht, dass Sie alle Schürzen anziehen und ein Massenbild machen, wie bei Bruder Mürsinger will ich das haben. Ich habe eine andere Bitte für Sie. Und das ist, wir sind ständig unterwegs mit dem Evangelium. Wir brauchen Bete. Ich kann nur beten für jemanden, den ich gesehen habe. Es war mein Name. Der geliebte Schönheit ist vielleicht nicht der treffende Name für mich, ja, aber Sie wissen, wie ich ausschaue, wie meine Frau ausschaut. Wenn Sie fühlen sich, dass Sie wollen für uns beten, wir werden sehr dankbar, denn wir brauchen viel Bete, denn wir sind ständig unterwegs mit dem Evangelium. Amen, wir beten. Bitte erheben Sie sich. Herr, ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du mich besser, tiefer siehst, als ich mich selbst. Herr, ich höre dich nicht, aber die Worte deiner Schrift zeigen mir Weg, Wahrheit und Leben. Herr, ich liebe dich sehr, auch wenn ich weiß, dass meine Liebe von dir kommt. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne euren Leib, eure Seele, euren Ausgang und euren Eingang, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.